ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Schwester Gabriela. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Also ich muss richtig reinsprechen, ja,
oder? Ja, ein bisschen besser. Wenn wir jetzt
über eine Stunde reden.
Ja. Ach, hier ist ein Dings, okay.
Ja, der Tisch, der ist noch nicht restauriert. Der
hat das macht doch überhaupt
und
nichts.
Und der hat jetzt zum Beispiel, so muss man schön zudecken, sieht kein Mensch. Ja, genau, ich erzähle jetzt schon alles, was dann vielleicht.
Leicht.
Aber Sie haben sich ja schon bestimmt gut vorbereitet.
Ich hoffe es.
Ich hat mir ich hoffe, dass ich dir hier nicht so dumme Sachen so viel erzähle, aber das werden Sie schon mal. Lachen Sie jetzt nicht.
Dumme Sachen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was dumm ist, aber manchmal halt ein lockeres Mundwerk.
Finde ich erstmal nicht die schlechteste Voraussetzung für einen Podcast hier in der ARD Audiothek. Und wir können uns entspannen, es ist nicht live.
Ja, das ist eben das Schöne, es ist nicht live und denke ich für mich jetzt entspannter.
Passend zum Tag darf ich heute zu Gast sein bei einer ganz besonderen Managerin, die nicht nur einen Betrieb mit fast 200 Mitarbeitenden leitet, die mitten in der Nacht schon aufsteht, kurz vor 3:15, wenn ich das richtig im Blick habe, die ein Leben führt, wie es sich viele wahrscheinlich nicht mal vorstellen können. Und auch deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich zu Gast sein darf bei Schwester Gabriela im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau in der Oberlausitz. Liebe Schwester Gabriela, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ich muss schon lachen, wenn ich jetzt diese Einführung höre. Ja.
Wegen Managerin.
Ja, und überhaupt, ja, das ist jetzt so. Aber es stimmt schon, es sind alles verrückte Sachen. Ja. 3:15 aufzustehen ist ja, stimmt,
ja.
Ist ein bisschen verrückt, ja.
Frage ich mich auch, warum. Ja. Aber das könnte ja, mir dann auch nochmal erzählen, warum das unbedingt sein muss. Und eigentlich müsste ich doch Mutter Gabriela sagen, korrekt? Sie sind die Äbtissin des...
Ja, aber für Sie bin ich ja keine Mutter in dem Sinn. Also wenn es ganz früher, das war die Ruf für die Gefäubtissin oder die Fräubtissin. Ja. Aber ich bin die Schwester Gabriela, ganz schlicht und einfach. Es war für mich nicht so einfach, nach meiner Wahl erstmal wieder rauszufinden, wer bist du denn jetzt eigentlich? Aber ich habe eine Weile gebraucht, ich sage, ich bin Schwester Gabriela. So ist es einfach, ja. Ist sie.
Und deshalb, die anderen Mitschwestern sprechen Sie dann als Schwester? Oder?
Nee, die Mutter Gabriela sagen die Mitschwestern, da ist es einfach so drin. Ja. Aber Außenstehende, es gibt viele Menschen, die wissen, dass man die Äbtissin als Frau Äbtissin anspricht. Ja. Mhm. Aber wenn mich jetzt direkt jemand fragt, wie darf ich Sie ansprechen, Schwester Gabriela?
Das habe ich Sie am Telefon gefragt, deshalb habe ich das jetzt so gemacht, obwohl ich unsicher war. Ich muss ja gestehen, meine Kenntnisse über Klosterleben, Kenntnisse in Anführungszeichen, beziehe ich von Um Himmels Willen aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Sie das jemals gesehen haben, habe ich mit meinen Fingern geguckt, mit meinen Kindern geguckt. Und als ich jetzt mich darauf vorbereitete, war mir immer Schwester Lotte im Kopf.
Also ich habe vielleicht mal kurz irgendwie reingeguckt bei YouTube oder so, aber ich habe diese Sendung sonst nicht gesehen.
Also vermutlich, weil Sie auch keine Zeit haben zum Fernsehen.
Das außerdem, ja.
Das passt nicht in Ihren Tagesablauf.
Die Sendezeit wahrscheinlich, ja.
Gut. Ja.
Aber da gibt es heute andere Möglichkeiten.
Das stimmt. Und das Kloster ist ja auch ein moderner Laden. Also wenn man auf der Internetseite zum Beispiel guckt, es gibt sogar einen Online-Shop.
Ja, warum nicht, ja?
Ja, warum nicht, genau.
Nee, also es gibt ja viele tolle Errungenschaften, die müssen noch genutzt und eingesetzt werden in der heutigen Zeit. Also so die Frage, wie abhängig mache ich mich von all diesen modernen Sachen oder wie gehe ich damit um? Das ist immer schon ein Kunststück, glaube ich. Also für mich. Als ich eintrat ins Kloster, da habe ich nur ganz, ganz viel gelesen, war sehr diszipliniert, weil ich ins Bett gegangen bin und hatte so meine ganzen festen Ordnung. Das ist heute ein bisschen, also das ist ein bisschen, manchmal schon ein bisschen mehr, dass ich da nicht mehr so ganz diszipliniert bin und da noch gucke und bei Facebook schnell und dies und jenes.
Ja.
Muss das jetzt sein? Hinterher ärgere ich mich und nehme mir wieder vor, disziplinierter zu sein. Das gelingt dann auch mal eine Weile, aber...
Das lenkt einfach enorm ab.
Ja, es lenkt ab. Es hat so, also ich habe auch ganz viele Dinge, die ich entdecke, die ich für mich zum Nachdenken finde oder zum Weitergeben. Aber manchmal sind ja so banale, unwichtigste Sachen, also wo du denkst, viele spinnen die Leute, warum müssen wir sowas jetzt hier reinsetzen, nur um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen.
Nee,
was habe ich jetzt gegessen, was habe ich getrunken und wo war ich jetzt gerade da gestern? Oder?
Und manche haben damit trotzdem ganz viele Menschen, die sich das angucken.
Ja, genau. Ja. Der ist genauso verrückt, ja.
Genauso verrückt. Aber wir wollen über andere Verrücktheiten sprechen. Okay. Das Klosterleben zum Beispiel.
Ja.
Wo sind wir jetzt hier ganz genau? Wir sitzen in einem alten Raum mit einer nicht ganz alten Decke. Sie haben den vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, er möge bitte nicht ganz gleich wie Kirche klingen, also nicht so hallig sein.
Ja, da habe ich wirklich überlegt, wo gehen wir jetzt hin? Ja. Dieses Gebäude, in dem wir jetzt auch sind, nennen wir die Abtei. Also da war die Pforte, da sind Sie ja reingekommen. Und unter diesem Raum ist das sogenannte Parlatorium, das Sprechzimmer.
Ja. Und wer spricht da mit wem?
Die Schwester, wenn sie Besuch hatten, haben immer diesen Besuch im Parlatorium gehabt. Da war früher eine Abtrennungsmauer sogar, ganz, ganz früher sogar ein großes Gitter. Da war die Welt und da waren die Schwestern. Ich habe diese Mauer noch erlebt, bis 1994 war diese Abtrennung, also so Hüfthöhe ungefähr. Ja, und über diesem Parlatorium ist ein sehr schöner kleiner Raum, da hat früher die sogenannte Kaplanin gewohnt. Das war die Schwester, die die Äbtissin betreut hat. Denn in Abtei hat über viele Jahrhunderte die Äbtissin gewohnt. Also die hat ihren eigenen Wohnbereich abgetrennt von den Schwestern. Der Konvent war früher noch viel größer und die Äbtissin hatte ja auch Repräsentationspflichten, also zu erfüllen. Für den Konvent war die Priorin zuständig, die hat sich um diese Belange gekümmert und die Äbtissin mehr um die großen Sachen. Als ich Äbtissin wurde, war das mir schnell klar, also da ziehst du nicht hin in die Abtei, da waren wir Eltern, waren wir 12 Schwestern, bei 12 Schwestern musst du bei deinen Leuten sein, da kannst du nicht irgendwie noch extra wohnen und was soll das, also hier extra heizen und sonst was alles machen. Und da bin ich in meiner eigenen Zelle geblieben, in meinem eigenen Wohnbereich.
Da, wo Sie als Schwester auch
waren. Ja, genau. Und das ist schon sehr schön hergerichtet und alles gut. Und da nutzen wir jetzt hier diese Räume als Gästezimmer, wenn ganz besondere Gäste kommen. Also die auch in die Klausur, weil es ja Klausur, in die Klausur dürfen.
Wer darf in die Klausur? Normalerweise?
Ordensangehörige oder auch Priester, bestimmte Priester, wenn man jetzt, wenn es so sich ergibt. Also hier hat schon oft der Generalabt auch geschlafen, zum Beispiel in diesem Raum, ja.
Aber eigentlich keine weltlichen Menschen wie ich?
Normalerweise nicht. Wir hatten schon mal eine Dame, die hat Exerzitien gemacht und da hat es sich so ergeben, dass die hier gut schlafen konnte, weil es abgetrennt ist, also dass sie hier gewohnt hat. Und zwischendurch war es auch viele Jahre im Büroraum und da hatte ich auch meinen Schreibtisch hier mit 2 Mitschwestern stehen. Also das war auch schon eine tolle Nutzung hier.
Für mich ist das ja was ganz Besonderes, wenn man in den Klosterhof reintritt. Mhm. Man geht auf die Kirche zu, die auch noch so leicht erhöht steht. Mhm. Dann geht man 3 Stufen bis zur Klosterpforte, dann öffnet sich das Fenster. Dann haben Sie mich jetzt hier in die Klausur eingelassen. Das atmet alles, diese 800 Jahre Geschichte oder so ungefähr. Fast, knapp 800 fast, Jahre ja. Geschichte hier, aber Sie sind seit 1981 hier. Nehmen Sie das noch wahr? Ist das für Sie einfach mein Büro, irgendein Zimmer?
Nee, also das nehme ich immer noch ganz, ganz intensiv wahr. Das ist für mich ein absolutes Geschenk, dass ich hier an so einem schönen Ort bin. Also das muss ich immer wieder sagen, wenn ich jetzt mal in einer Stadt zu tun habe, ob in Dresden, Kamenz oder Bautzen. Oh, ich bin immer so froh, wenn ich wieder nach Hause kommen kann, hier in mein Kloster, in meine Zelle, in diese Ruhe und in diese irgendwie Abgeschiedenheit. Also das ist ein Genuss für die Seele immer wieder neu. Kann ich nicht sagen, dass das sich abschleift oder irgendwie langweilig wird oder selbstverständlich.
Sie haben sich ja auch bewusst für diesen Platz entschieden. Da müssen wir dann auch nochmal drüber reden, warum genau gerade jetzt für diesen Platz. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie jetzt hier die Chefin sind? Ist das so eine Art Druck? Weil Sie sind ja immer... Natürlich haben Sie das auf Ihren Schultern, diese Geschichte. Sie repräsentieren sie.
Ja, da habe ich jetzt mit jemand anderes, hatte dieselbe Frage auch so gestellt. Da habe ich gesagt, oder denke, ich kann mir doch nicht jedes Mal vorstellen, ich habe jetzt hier eine riesen Last auf der Schulter, da wäre ich ja immer kleiner. Also das geht nicht. Das ist eine Verantwortung, die ist sehr groß, aber ich muss mir die nicht jeden Tag und immer wieder sagen, dass ich die Verantwortung habe. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Denn Heilige Benedikt, nach dessen Regel wir ja leben, unser Ortsvater, gibt ja für den Abt schon sehr genaue Anordnungen, wie er sein soll, was er machen soll. Und da könntest du dir Herzflattern kriegen, ja. Das ist jetzt nicht so einfach so umzusetzen. Aber ich denke, also ich habe schon, bevor ich Äbtissin wurde, auch schon immer in der Verantwortung gestanden. Ich war viele Jahre Zellerarin, also für die Wirtschaft zuständig, seit 2005 dann Priorin. Habe also immer schon mitgearbeitet in der Führung, also mit Mutter Benedikta zum Beispiel, ja. Und da bin ich, würde ich sagen, hineingewachsen. Es ist jetzt nicht, dass es selbstverständlich ist, dass ich Äbtissin bin, aber ich nehme das jetzt so an und versuche das Beste draus zu machen und viel zum Heiligen Geist zu beten. Und wenn Pfingsten, Fest des Heiligen Geistes, der ist mir ganz wichtig, der Heilige Geist zum Beispiel.
Ja. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich dachte, ich bin ja auch hier zu Gast und Sie nicht bei mir im Studio, weil Sie Sonntag, wenn die Sendung dann läuft, natürlich gerade am Pfingstsonntag was anderes zu tun haben. Was genau machen Sie am Pfingstsonntag?
Erstmal ist der Pfingstsonntag wie jeder Sonntag in Tag der Ruhe und des Gebetes. Also es wird aber noch ein bisschen mehr gesungen und gebetet, weil ja so der Abschluss der Osterzeit ist, die 50 Tage nach Ostern, und das Pfingstfest also wirklich groß gefeiert wird, dass zum Beispiel früh, das heißt sogenannte Venite, ist ausgesungen. Und da gibt es noch eine Lesung dazu. Und der Gottesdienst hat noch ein paar Elemente, die Pfingstsequenz zum Beispiel, die dann noch extra gesungen wird. Also das ist so richtig. Und die Melodien, die gregorianischen Melodien, die wir zu Pfingsten singen in der Messe, die sind also wirklich so lebendig und so charismatisch, ist jetzt vielleicht ein ganz richtiges Wort, aber also mir geht dann jedes Mal das Herz auf, wenn ich das singe. Wir haben vor vielen Jahren mal eine CD gemacht mit unseren Gesängen und auch diese Pfingstmesse dazu genommen, unter anderem. Und das ist ja jahrelang rauf und runter überall gespielt worden. Also zur Landesausstellung zum Beispiel wurde ja immer wieder und immer wieder in Endlosschleife. Aber das kann ja gar nicht über werden, also irgendwie. Ja, also der Gottesdienst hat an dem Tag eine besondere Bedeutung. Und Pfingstsonntag und Pfingstmontag sind ja für uns immer noch zwei Feiertage. Und wenn zwei kirchliche Feiertage sind, ist es bei uns so üblich, dass wir den ersten Feiertag wie Weihnachten oder Ostern mehr für uns haben, für die Gemeinde, also für uns selber in Ruhe und am Pfingstmontag zusammen einen Kaffee trinken und Benedizite bei Tisch haben. Sonst ist bei Tisch ja nicht gesprochen, aber da ist dann so richtig fröhliches Zusammensein. Ja, es gibt gutes Essen, es gibt Wein zum Mittagessen und vielleicht auch ein Eis, ja und so. Also das ist dann schon richtig rausgehoben. Aber Pfingst ist. Ja, und irgendwie eigentlich dann in der Osterzeit wird ja ganz viel Halleluja gesungen und mit Pfingsten endet auch das, da wird das ein bisschen weniger mit den ganzen Hallelujas. Und das ist auch schon irgendwie schade, weil das ist eigentlich dieser wunderbare Gesang, der in der Gregorianik ja auch ausgefaltet wird in alle Himmelsrichtungen. Also,
und der so schwebt. Und
das ist irgendwie. Und dann ist wieder der Alltag, der Jahreskreis, der dann anfängt. Also Pfingsten ist schon eine Zäsur, finde ich, in der Liturgie. Vorher die Fastenzeit, die doch sehr streng ist, oder versuchen wir jedenfalls, dann die wunderbare Osterzeit und eben Pfingsten, der Abschluss dazu. Das ist ein ganzer großer Block, kann man es vielleicht nicht sagen, aber schon irgendwie ein Ganzes, ja.
Mit Ostern und Pfingsten können die meisten Menschen auch in der säkularen Gesellschaft was anfangen, wissen, was da los war. Pfingsten, da gibt es bei ganz vielen ganz viele Fragezeichen. Ja, also verstehen Sie diese Fragezeichen?
Ich verstehe die Fragezeichen für die Leute. Für mich im Grunde genommen nicht.
Sie sollten die nicht haben.
Nee, für die Leute schon. Aber Pfingsten ist für mich also das Fest des Heiligen Geistes, der ja ziemlich unterschätzt wird oder nicht wahrgenommen wird, weil er so, ja, vielleicht die meisten nicht so vorstellbar ist. Aber der Geist Gottes, der mich stupst, der mir Eingebungen gibt, der mir hilft und immer wieder, also ich sage mal so Stoßgebete oder also ich vertraue ganz viel dem Heiligen Geist. Wenn ich jetzt irgendeine wichtige Sache zu erledigen habe oder muss mich vor Menschen stellen, muss was sagen, dann bin ich mit dem Heiligen Geist schon sehr in Verbindung. Also komm, Heiliger Geist, du musst mir jetzt helfen, ich habe jetzt keine Ahnung gerade oder so. Und wenn ich dann mein ganzes Vertrauen dahin wende und auf ihn werfe, also ich bin schon mal enttäuscht worden, na, dann habe ich mich vielleicht auch so nicht vorbereitet. Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen sollte ich schon noch dazu tun. Ja, aber
ist ja auch so eine Konzentration.
Ja,
Ist das ein richtiges Wort oder wie würden Sie es beschreiben?
Nee, würde ich jetzt so nicht sagen.
Also, wie würden Sie es sagen?
Es ist ja wirklich schwierig, diese drei Personen in einer Einheit zu sehen, also Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist, der die Verbindung, die liebende Verbindung zwischen Gott Vater und Gott Sohn ist. Und der Inspiration, ist auch nicht das richtige Wort. Ich merke gerade, dass es schwer ist, den Mann zu erklären. Ist wirklich nicht so einfach. Was mich selber so erfüllt, ja, und auch. Also gibt ja die sieben Gaben des Heiligen Geistes, über die wir beten in der Pfingstnovene, also Christi Himmelfahrt fängt die an. Da wird besonders jeden Tag in der Gebetszeit der Terz um den Heiligen Geist gebetet, also richtig intensiv, dass er kommt. Ist also nicht so, dass er jetzt...
Gibt es ja auch ein schönes Lied.
Ja, gibt es viele schöne Lieder, sehr viele schöne Lieder.
Ein bisschen schlichter als Ihre Gesänge. Aber ja.
Ja, wir haben auch schöne, schlichte Gesänge. Ja. Nee, aber... die Gaben des Heiligen Geistes, von denen wir ja austeilen sollen, um die musste halt eben auch beten, ja. Also, dass das jetzt wie ein Kübel über mich einfach gegossen wird. Die Apostel haben auch gebetet und dann ist der Heilige Geist gekommen in Feuerzungen oder wie sie, die können sie ja nicht richtig beschreiben.
Die schreiben besoffen, betrunken.
Die, ja, genau, die haben viel zu viel getrunken und die sind ja nicht mehr ganz bei Sinnen und also. Ja. Bisschen bekloppt, verrückt sind sie schon.
Ja. Fühlen also, Sie sich auch manchmal wie betrunken? Ich bin da gedacht, dieses Rätsel, was da passiert, dass man es eben nicht ganz richtig beschreiben kann, das ist ja auch in diesem Ursprungstext, gibt es da viele Sätze, die versuchen klarzumachen, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und dann fällt das Wort betrunken, wie Sie sind wie betrunken. Und dann dachte ich, fühlt sie sich auch manchmal wie...
Nee. Im nüchternen Zustand nicht, nein. Nee, könnte ich jetzt so nicht sagen, also ganz so. Aber eine gewisse, auch eine Freude, die mich erfüllt, ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Etwas, was ich mir vielleicht nicht unbedingt selber geben kann, aber ich denke, auch alle anderen Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, sind Geschenke des Heiligen Geistes, die ich nicht für mich behalten sollte. Also ich sollte schon versuchen, dass ich die auch weiter austeile und an die Menschen, an viele Menschen um mich herum. Und die werden, ich habe das Gefühl, immer mehr. Ich komme ja nicht mehr hinterher manchmal. Ja, muss ich überlegen, wer war das? Hast du den schon gesehen? Und ja.
Die alle was von Ihnen wollen?
Ja, viele schon, ja. Also da gibt es viele Termine, Gespräche. Also wo du gar nicht hindenkst. Zum Beispiel jetzt ist am Montag ein Termin mit einer Frau, die Kinderbücher schreibt, in Sorbisch, aber die auch so Detektivgeschichten. Und eine Detektivgeschichte soll im Kloster spielen, weil sie selber im Kloster immer Musikunterricht hatte und hier irgendwie auch groß geworden ist aus dem Nachbarort. Aber dazu brauchst du natürlich auch schon eine gewisse Erlaubnis. Die kann ja nicht irgendwie also all ihrer Fantasie da Raum geben. Also müssen wir erstmal überlegen, was will sie wirklich?
Ja. Wir haben eine gute Flasche Wasser auf dem Tisch stehen. Für die Stimme. Ihre Stimme ist immer noch kratzig. Man hört es nicht, aber...
Nicht meine Stimme so richtig.
Aber der Hals ist kratzig, ja. Wie ist das? Sie strahlen so eine... Ja, Sie strahlen so eine Energie aus, Sie strahlen auch so eine Verbindung aus, Sie strahlen so eine große Glaubwürdigkeit aus bei dem, was Sie machen. Wie ist das mit Ihnen passiert? Sie sind in der brandenburgischen Provinz aufgewachsen, Sie wollten mal Krankenschwester werden, haben die Ausbildung gemacht und dann sind Sie aber abgebogen, um hier zu landen.
Abgebogen, okay. Oder für mich ist das eine gerade Linie. Nee, ich denke, abgebogen.
Da hätten Sie ja keine Ausbildung machen müssen.
Während der Ausbildung ist mir ja klar geworden, wo Gott mich haben will. Und das ist ja nicht, das fällt ja auch nicht einfach so vom Himmel, dass jemand weiß, wo Gott einen haben will oder was ist meine Berufung oder was ist mein
Leben. Zumal, wenn man so jung ist.
Ja, weiß ich nicht. Damals, also zu DDR-Zeiten oder vor über 40 Jahren, da haben ja viele in dem Alter geheiratet. Die haben ja, gut,
dass
sie Ehekredite gekriegt haben und sonst was alles. Ja, aber trotzdem waren die schon... Ich fand schon, dass also mit 21 bin ich eingetreten. Ich wäre gerne eher gekommen, aber dann habe ich mir gedacht, ich muss die Ausbildung zu Ende machen und mit 21 war man früher volljährig. Also jetzt kann ja keiner mehr meckern. Also das ist jetzt irgendwie. Und aber ich hatte einen Beichtvater, der war Franziskaner und der hat klipp und deutlich gesagt, du machst jetzt die Ausbildung zu Ende, jetzt ist Berlin dran, dann ist Marienstern dran. Also da waren die Prioritäten schon im Vorfeld ganz klar.
Aber war Ihnen schon während der Ausbildung klar?
Da ist es dann klar geworden, ja. Ich habe ja so ein Vorpraktikum im Josefskrankenhaus in Berlin gemacht, in Meisensee. Das war eine kirchliche Ausbildung und die dauerte 4 Jahre. Die staatlichen Ausbildungen waren ja nur 3 Jahre im Gesundheitswesen. Das war so ein Abkommen mit dem Kirche und Staat, dass es überhaupt so möglich war, dass die kirchlichen Krankenhäuser ausbilden konnten. Und da waren wir 10 junge Frauen. Da waren 4 evangelisch, 5 katholisch. Eine war also nicht gläubig. Und wir haben da oft relativ engem Raum zusammengelebt und alles zusammen gemacht. Und hatten eine Ordensschwester, die für uns zuständig war.
Das war schon ein bisschen wie Konvent.
Ja, aber unbewusst, ja, haben dann teilweise auf den Stationen gearbeitet, mussten aber auch dieses hauswirtschaftliche Sachen alles lernen und ja. Und in dieser Gruppe waren wir mal in Altbuchast, in AB, also hieß ja mal AB bis zum Berlin Jugendhaus. Und da waren Einkehrtage, die wir da gemacht haben mit dem Pfarrer, mit dem Jugendpfarrer, Pfarrer Ackermann. Und da hat er irgendwie, so eine Art Meditation oder ich kann es heute gar nicht mehr so genau sagen, aber ich wusste plötzlich, der liebe Gott will irgendwas von mir. Ich konnte es aber damit nicht so ganz klarkommen. Das war ganz kurios. Und da hatte Pfarrer Ackermann vorher gesagt, also wenn irgendwas jemand was hat, der kann mir ruhig auf die Bude rücken. Gut, ich mit schlotternden Knien, verrückt eigentlich, aber blieb zu dem und habe versucht, ihm klar zu machen, dass irgendwas jetzt hier passiert ist, aber och, hat er mich beruhigt. Das ist ja alles ganz in Ordnung. Und super ist das. Das ist eine Auszeichnung, wenn du merkst, dass Gott was von dir will. Und ein paar Hinweise geben, wenn du den jungen Mann kennenlernst, dich gleich irgendwie eine Verbindung eingehen oder halt dich erstmal zurück und guck erstmal und so. Gut, habe ich meiner Freundin erzählt. Und hat es bei der auch geklickt. Und dann haben wir angefangen, das war auch mal in der Woche, wir hatten immer einen Schultag. Mittwochs, da sind wir da im Josefskrankenhaus in die Messe gegangen. Eine normale, stinklangweilige Wochentagsmesse. Oh, das fanden wir toll. Das fanden wir irgendwie, da haben wir ja so ganz andere Erfahrungen gemacht und sind ins geistliche Leben ganz langsam hineingewachsen. Die Schwestern haben öfter mal einen Rosenkranz zusammen gebetet. Da sind wir auch mal zum Rosenkranz gegangen. Da war dieses Jahr rum und wir sind ins Hedwigskrankenhaus, also in die Mitte Berlins gekommen. Ja. Und da waren wir
wieder Ostberlins.
Ja, Ostberlins,
aber damals
Ostberlins, ja. Ostberlin,
ja.
In dieses graue Berlin, ja. Und da waren wir so verrückt, dass wir manchmal mitten durch ganz Berlin gefahren sind, um nur mit den Schwestern eine halbe Stunde Rosenkranz zu beten. Das fanden wir super. Also, oder wie die Dienste halt auch lagen im Hedwigskrankenhaus, dass wir versucht haben, jeden Tag in eine Wochentagsmesse zu gehen. In die Kathedrale, Hedwigskathedrale oder im Krankenhaus. Und es war eine so schöne Zeit, ich war richtig verliebt. Ich war verliebt wie jemand, der so einen jungen Mann kennengelernt hat und dem fliegen Schmetterlinge nur so im Bauch herum.
Und, so hat sich das angefühlt.
Ja, so hat sich das angefühlt. Und die Erfahrung, die du mit anderen auch gemacht hast, da waren wir so eine richtige Gruppe, die also auch wieder geistlicher leben wollten. Dann hatten wir, die Jesuiten waren im Hedwigskrankenhaus, einer für die Schwestern, Schülerin zuständig, der Pater Jensch, der uns auch als Gruppe zusammengenommen hat, haben mal Bibelgespräche gehabt oder sind mal dahin gefahren, dort, und der hat sich um jeden so. Und das waren für mich nochmal so Schlüsselerlebnisse, weil er mir dann den Hinweis zur Kontemplation gegeben hat. Ich wusste gar nicht, was das Wort heißt, Kontemplation. Ich dachte, also mehr in ein kontemplatives Kloster, also nicht in die Gemeinschaft, die im Josefskrankenhaus war, die Mägde Mariens, sondern meinte er zu spüren, dass ich eher in so ein strengeres, abgeschlosseneres, eben kontemplatives Kloster eintreten
Also wollte. Zurückgezogen.
Ja, auch. So irgendwie, weil ich in vielen Dingen mehr auf die Spur gegangen bin, hinterfragt habe und nicht Ruhe gegeben habe. Also, da könnte ich jetzt auch ein paar Geschichten und erzählen, aber...
Sie waren sehr anstrengend?
Aus meiner Sicht nicht. Die weiß ich nicht, das kann ich jetzt ja nicht beantworten. Aber ich habe dann schon, wenn ich jemanden dann kennengelernt habe oder den nutzt, oder so, ich ausnutzen oder nutzen konnte oder also seine partizipieren konnte an dem, was er mir geben konnte, dann war ich schon sehr intensiv, das stimmt. Mhm. Aber dann ist das auch zurückgekommen, ist nicht nur von mir aus so gewesen. Also da habe ich, das waren dann also Beziehungen, die im Grunde am ganzen Leben gehalten haben. Pater Jens ist nicht sehr alt geworden, ein Jesuit, der dann mit 71 war, wo er gestorben ist und aus Dresden übrigens stammte. Ja, der hat sehr viele prägende Dinge in mir hinterlassen, sehr. Dass es eine wunderbare Zeit war. Dass ich also diese Phasen der Liebe, also dieses frisch Verliebte, dann sich hineinwachsen, den anderen kennenlernen, ihn mit geistlichem Leben auch kennenlernen. Und dann für mich war ja dann, hatte sich dann vieles so ergeben, dass eben Marienstern der Ort war.
Aber Sie hatten früher gar keine Beziehung hierher.
Nee, überhaupt, ich kannte das ja gar nicht.
Im Brandenburgischen, in Premnitz, also nördlich, nordwestlich von Berlin aufgewachsen.
Also ja, aber Bautzen zum Beispiel ist ja nicht so weit weg. Wir sind immer nach Soland an der Spree in der Nähe von Bautzen in Urlaub gefahren, weil eine Großtante nach der Vertreibung dorthin gekommen ist. Meine Eltern sind Sudetendeutsche, Und deshalb war die Gegend, also schon die Lausitz, aber nicht die Westlausitz, aber so bis Bautzen, Schürgeswalde, Soland, das waren... Also
kannten Sie schon?
Ja, auch Sehnsuchtsorte für mich als Kind. Ja, meine Eltern sind jedes Jahr mit uns nach Soland gefahren. Von meinem zweiten Lebensjahr an waren wir beim Bruder eben und also wir in einem Bauernhaus hat meine Großtante mitgelebt und da hatten wir dann unter einfachsten Verhältnissen haben wir diese 3 Wochen Urlaub gehabt, fast alle in einem Zimmer zusammengeschlafen, als ich ein bisschen älter wurde, kriegte ich von den Bauersleuten extra Zimmer, das fand ich.
Sie sind die große Schwester?
War die große Schwester, ja. Aber auf dem Luftmatratz oder im Strohsack im Bett und alles.
Aber es hat Ihnen gefallen?
Ja, Soland. Das war wunderbar. Also das ist bis heute, ist Soland und Bautzen sind für mich ganz wichtige Orte.
Aber es ging mir ja um die Entscheidung und weil das damals ja auch noch so war, dass Sie sich wirklich für diesen Platz entscheiden mussten und eigentlich auch gar nicht raus hätten.
Ja, aber das müssen ist ja schon wieder negativ. Also das müssen würde ich jetzt ja nicht so, ich musste ja nicht. Also doch, wenn ich jetzt
streng genommen nehme. Wenn Sie ja sagen.
Ja, dann, okay. Das ist ja auch aber ich bin ja ein freier Mensch. Ich hätte ja auch sagen können, oh lieber Gott, was willst du denn von mir? Also ich entschuldige bitte mal, ich möchte eigentlich heiraten und ich will ganz viele Kinder haben. Und
wollten Sie?
Ja, auf jeden Fall. Am Anfang 10 Kinder wurden immer weniger. Jetzt habt ihr ein bisschen die Realität im Auge gehabt, aber... Aber gut, das habe ich halt, ich wollte das halt, aber der liebe Gott hatte doch irgendwie was anderes vor. Ja. Und um nochmal an Pater Jens zurückzukommen, ich hatte zu der Zeit in Franziskaner als Beichtvater und dem habe ich das dann halt versucht zu erzählen, mein Pater Jens mir da alles irgendwie, hatte erstmal da gesessen, weil mir klar war, ich will doch zu den Mägden Mariens, da will ich doch eintreten, zusammen mit meiner Freundin. Und da hat er gesagt, ach weißt du, ich habe in Marienstern dort hier in diesem Zisterzienserinnenkloster Exerzitien. Das war 1980. Und da schreib doch mal hin, vielleicht kannst du da mit dran teilnehmen. Das wäre doch die Gelegenheit, dann bin ich da und so. Gut, ich habe auch geschrieben, ich habe auch gleich Antwort gekriegt. Also an den Exerzitien teilnehmen ging nicht. Aber selbstverständlich, Sie können noch mal kommen, gucken sich das an. 4. bis 7. Januar 1980 war mein erster Aufenthalt im Marienstern. Freitag bis Montag.
Kalt.
Bitte?
War es kalt wahrscheinlich.
Ja, es hatte geschneit. Ich hatte nicht mal richtige Schuhe, musste ich mir borgen von einer Freundin. Und abbaut sie mir im Bus dann hierher. Und ich dachte in dem Bus, jetzt weiß jeder, dass ich ins Kloster fahre. Ja. Das war mein Gespein.
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe gedacht.
Sie hatten ja aber keine Robe an damals.
Nee, aber mein Gefühl war, die wissen jetzt alle, wenn ich frage, ja, ich möchte nach Panschwitz, da ist, dass die alle irgendwie. Okay. Na gut, ich bin hier angekommen. Es hat also, wie gesagt, es war schneekalt, ja, richtig. Aber es hat diese Erfahrung des Hineinkommens in den Hof, obwohl der noch nicht so schön aussah wie
ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, der war noch nicht so schön.
Der war noch nie so schön und trotzdem war es schön. Und dann bin ich, als erstes bin ich einmal in die Kirche, habe die Kirchentüre, also die Innentüre aufgemacht. Oh, Ich war so was von beeindruckt. Ich weiß nicht, mit was ich gerechnet habe, aber nicht mit so einem Kirchenraum. Also wer aus der Diaspora kommt oder aus Berlin, gut, der kennt kahle Kirchen oder, ich weiß nicht, moderne, aber nicht so eine schöne Kirche.
Das ist hier alles ganz barock.
Und naja, nicht ganz barock, aber schon der, so ein bisschen, ja.
Aber der Eindruck.
Der Eindruck, richtig. Der Eindruck war Gold und groß und schön, erstmal. Dann habe ich die Pforte gesucht, ich habe die Pforte nicht gefunden. Und bin erstmal hier ein bisschen ums Karree gelaufen und da bin ich in Büro der Verwaltung vom Behindertenheim, dort bin ich angekommen. Und die dachten, ich bin die neue Kindergärtnerin, weil am Anfang Januar immer dann Kindergärtnerinnen, die Anerkennungsjahr gemacht haben, hier angefangen haben. Nee, sage ich, ich bin nicht die neue Kindergärtnerin. Ach so, haben sie mir erklärt. So, dann habe ich überlegt, was sagst du jetzt, wenn die Pfortentür aufgeht, wer du bist und so. Die Pfortentüre ging auf, also geklingelt, Pfortentüre ging auf. Und die erste Schwester, die Tür aufgemacht hat, Schwester Margareta, ach, da sind sie ja.
Die wusste Bescheid.
Ja, dachte, die kann kein anderer kommen als ich, also eine junge Frau oder keine Ahnung. Ja. Also meine ganze Rede brauchte ich jetzt nicht überall. Und dann nahm die Sache so ihren Lauf, dass ich mit der Mutter Anna, mit der damaligen Äbtissin, also Gespräche hatte und eben mit der Kaplanin, die ja hier wohnt, in dem Raum, in dem wir jetzt hier sitzen. Und dann war mir schon irgendwie, ich habe, oh ja, hier sehen das irgendwie anders aus, dann sie weißes Kleid mit einem schwarzen Überwurf so, dass die irgendwie anders aus, dann habe ich alles noch ja nicht so schnell gesteckt, das hat eine Weile gedauert. Aber ich wusste trotzdem mit absoluter Sicherheit, das ist der Ort, da, hier will ich eintreten.
Das ist das schön, wenn man
mit. Also das ist so ein, diese Sicherheit finde ich ein unglaubliches Geschenk.
Ja. Da waren Sie 19 und wussten Bescheid.
Und ich wusste Bescheid. Und ich wusste aber, ich muss auch zu Ende lernen. Oh, das war hart.
Und Sie mussten es ja Ihren Eltern
beibringen. Das habe ich ja noch nicht erzählt. Dachte ich, das habe ich ja noch auf. Das habe ich gerne. Dann bin ich erstmal von dieser ersten Fahrt hier nach Hause, wir nach Berlin gefahren, zu meiner Freundin. Also wir haben zusammen hier gewohnt, im Internat. Und habe ihr, weil ich vorher habe ich das keinem gesagt, wo ich hinfahre, ich mache hier keine Pferdescheu. Und habe ihr das gesagt und dann ist die erstmal, die ist irgendwie ein bisschen ausgerastet. Die konnte das nicht verstehen im ersten Augenblick. Das hat sich alles gegeben.
Wegen der
Strenge. Weil wir zusammen bei den Mägden-Mariens eintreten wollten, hatten wir uns ja schon alles vorgenommen. Das war ja also irgendwie ist alles auch
klar. Ein bisschen Verrat dann.
Ja, so kam ich mir, aber ich war die verratet, würde ich jetzt. Aber
nee, ich meine, für sie hat
ja, für sie so vielleicht, so ja. Ja, Monika hat eine Weile gebraucht. Das war dann irgendwie, aber wir sind dann auch mal hier zusammen hergefahren und die hat sich das angeguckt und fand das ja. Und
aber sie ist nicht hier eingetreten.
Nee, die ist bei Mägden-Mariens eingetreten, ist dann nach 15 Jahren aber wieder gegangen, aber trotzdem, sie ist also auch in deinem Kloster hat sie gelebt, viele Jahre und weiß genau, also und ich sage mir heute, dass es gut war, weil ich hätte schon wieder die Wortführerin vielleicht da gegeben, wenn man hier, sie musste ihren Weg gehen und ich muss meinen Weg gehen. Und das hat der liebe Gott hat dann Kat gemacht.
Damit auch Monika sich selber entscheiden kann.
Und ihr Leben führen kann. Denn wenn ich jetzt so zurückdenke in meine Freundschaften, also ich habe meistens immer irgendwie also die Fäden in der Hand gehabt oder die Sache moderiert oder angeschoben oder so, ja.
Da sind Sie jetzt an der richtigen Stelle.
Vielleicht ist das, man sagt doch immer so Alpha-Tiere, ist jetzt so ein richtiges, irgendwie so?
Ja,
Alpha-Tiere. In die Richtung kann es sein, so?
Ja.
Vielleicht habe ich so weit oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Nee.
Was sagt Ihr kleiner Bruder? Ich bin auch ein kleiner Bruder.
Ja, mein kleiner Bruder ist schwierig. Der hat also nicht mal die kleine Zehe rausgestreckt, als ich dann gegangen bin. Und hat viele Jahre gebraucht, bevor er das erste Mal überhaupt wieder also zu mir hierher gekommen ist.
Weil er es nicht verstehen konnte?
Ja, wahrscheinlich nicht. Und auch jetzt ist nicht so einfach. Er kommt ja jetzt auch schon zu Besuch wegen meiner Mutter natürlich. Und ja, aber wir haben ein angespanntes Verhältnis, ja.
Ihrem Bruder mussten Sie das ja gar nicht erklären. Ich habe jetzt nur gedacht, weil Sie es mit dem Alpha-Tier erzählt haben, war sie die große Schwester.
Dem konnte ich auch nicht erklären. Der hatte also ein bisschen verrückt, ist es. Also nicht ein bisschen mehr als ein bisschen, ja. Aber
irgendwann mussten Sie es ja Ihren Eltern
Ja, meinen Eltern habe ich es dann, also Mutter Anna hatte dann gesagt, ihre Eltern können sie ja herbringen, wenn sie dann einen Eintrittstag festgelegt, war der 8. Oktober 1981. Und es wäre schön, dass sie auch meine Eltern mal kennenlernt, dass die mich herbringen. Ja, für die war das natürlich nicht schön. Nee. Die haben sich nicht gefreut. Keine Enkelkinder, nicht mehr nach Hause kommen. So. Und wenn man, und die haben ja da wirklich ein großes Opfer gebracht, größer als ich denke, für dich. Und dann habe ich das versucht, dann an dem Abendgespräch zu sagen, ja, dass ich das schon jetzt so ziemlich lange weiß, 1,5 Jahre, ganz sicher. So, und da sagt mein Vater, ja, wir auch.
Mhm. Okay. Der war nicht überrascht.
Ja. In dem Sinne nicht überrascht. Er war ganz aufgeregt, er hat dann Zeitung rauf und hin und her. Er hat nicht drin gelesen, er hat immer nur, oh. Und der war ganz aufgeregt, so den einen für die Hölle hat er, den anderen für den Himmel, also mein Bruder so ungefähr. Und wir wollten Enkelkinder und dies und warum denn so weit? Und zu DDR-Zeiten war das natürlich
nur, ja, na klar.
War
ja.
Kein Telefon und nix. Also.
Und Sie konnten nicht einfach mal sagen, zum Geburtstag komme ich?
Überhaupt eigentlich nicht.
Nehme ich mir frei? Hm?
Gar nicht mehr, das war ja. Aber meine Entscheidung, die hätte ja keine, die konnte keine rückgängig machen oder irgendwie Tränen meiner ganzen Verwandtschaft und ach, weiß ich, das war alles. Doch, die müssen sie.
Das hat sie auch nicht angefochten.
Nee.
Für sie war das.
Die hätten sonst viel Rotz und Wasser hüllen können oder sonst was anstellen. Also.
Sodass ich jetzt das, was bei mir auf dem Stichwortzettel steht, Verzicht, Fragezeichen. Das streiche ich jetzt einfach.
Ja, das können Sie streichen,
weil für Sie hat sich das gar nicht nach Verzicht angefühlt.
Nee, das war ein Riesengewinn, würde ich sagen. Also es war alle meine Sehnsucht, alles ging hin zum Kloster irgendwie und in dieses Kloster. Das war meine ganze Sehnsucht. Das. Mhm. Und die erste Zeit, die ersten Wochen, Monate, also da war ich Wolke 7, 8, 9, 10. Also das war ja... Die Realität dann wieder auf den Boden aufzukommen, das war hart, aber hat eine ganze Weile gedauert. Das war, dass es auch ja nicht immer so einfach ist. Aber trotzdem, also ich habe auch mit einer Leichtigkeit alles versucht zu befolgen, was mir so gesagt wurde. Und wenn ich also jetzt so zurückschaue, waren ja schon verrückte Sachen dabei, aber.
Zumal der heilige Benedikt, ich habe versucht, ein bisschen was darüber zu lesen und zu verstehen, der war ja ein großer Regelfan, also Kontrollfreak, würde ich sagen.
Ja, und sagen wir heute so genau richtig. Ja. Es wird ja nicht eins zu eins heute alles so befolgt, wie Benedikt die geschrieben hat. Da war ja die Mentalität und die Menschen waren ja dann auch schon zu der Zeit ein bisschen anders als im Mittelalter oder also heute. Ne? Ja, total. Aber ist ja immer... ein bisschen Wahrheit oder Überlegung ist ja doch immer auch dabei, was setzt du oder kannst du heute davon umsetzen oder auch was ich vielleicht nicht so eins zu eins umsetzen kann, hat ja doch irgendwas im Hintergrund, den zu befolgen. Mhm. Und die Regel an für sich ist ja, die hast du nie ausgelotet, dein ganzes Leben lang nicht. Da hörst du dreimal im Jahr, wird die Regel mit den 73 Kapiteln vorgelesen, jeden Tag in Abschnitt, also dreimal im Jahr ist jetzt aufgeteilt. Und trotzdem bist du immer wieder erstaunt, was da gerade drin steht. Hörst du auch nicht jeden Tag gleich zu und so, ja, aber wie gesagt, ich denke, bis an mein Lebensende habe ich das zu tun, dass ich das auch wirklich richtig umsetze.
Da würde ich vielleicht dann gerne noch mal extra darüber reden, wie das so strukturiert ist. Das wirkt ja jedenfalls für mich als Außenstehenden mit Kenntnis in Anführungszeichen, sehr hierarchisch. Aber ich würde gerne noch mal bei Ihrem, Sie haben dieses Bild mit der Verliebtheit, den Schmetterlingen im Bauch und dann siebter Himmel, das haben Sie alles so schön erzählt, dann habe ich gedacht, und da gab es kein siebtes Jahr, kein verflixtes siebtes Jahr. Man so jung ist, Sie waren so jung und haben sich entschieden, da kann man das doch nicht überblicken, was ist, oder kann man vielleicht schon, aber.
Ja, nee, aber war auch nicht, das war nicht im Plan, dass ich das alles schon überblicken muss. Ich habe das, also ich wusste, die Sicherheit, die hat mich getragen und das habe ich versucht, also zu leben. Aber es war jetzt nicht gerade das siebte Jahr, aber das gab dann schon auch kuriose Sachen, die halt alte Mitschwestern, die völlig anders im geistlichen Leben aufgewachsen sind und andere Dinge da im Kopf hatten, die ich als unvoreingenommener Mensch ja nicht so auf dem Schirm hatte und was mir dann schon manchmal sehr zugesetzt hat. Und nach meiner ersten Profess, also Kandidatin, gutes halbes Jahr, war ich 9 Monate Kandidatin, dann Einkleidung, dann war ich ein Jahr Novizin und dann wird für 3 Jahre, damals war die Regelung so, die Profess auf Zeit praktisch abgelegt. Und nach meiner ersten Profess kam ich dann in so eine Phase, da hat eine, ich will jetzt nicht die ganzen Geschichten erzählen, aber da hat sie mich echt ein bisschen weggesäbelt, dass ich ja nicht mehr so richtig, also ich hätte nicht weggewollt, aber ich konnte nicht mehr richtig fröhlich sein und lachen oder ich habe mir gedacht, wo bist du denn jetzt hier hingeraten? Ja, so, das war schon irgendwie so ein bisschen so ein Gedanke. Aber dann habe ich überlegt, gut, wo willst du denn sein, wenn du nicht hier bist? Zu Hause? Im Krankenhaus? Woanders und irgendwie? Also ich bin immer wieder im Marienstern hängen geblieben. Das hat sich wieder gegeben. Aber das war schon mal so eine Erfahrung, die mich da schon ein bisschen durchgerüttelt hat.
Können Sie es genau beschreiben, was der Punkt war, der Sie da zum
Der ist so, der ist ein bisschen Hirn. Weiß ich nicht, ob man den erzählen sollte. Oder ich kann Ihnen das jetzt erzählen, aber ich glaube, das müssen Sie. Weil das so eigentlich hirnrissig ist. Also wenn wir jetzt unsere Wohnräume verlassen, dann gehen wir nicht einfach so jetzt barhäuptig, also ohne Schleier oder so, war das früher jedenfalls so durch. Ja, und dann hatte ich einen Bademantel an, der ging halt nicht ganz richtig zu. Das hatte eine ganz alte Mitschwester beanstandet bei der Meisterin, wie ich sozusagen rumlaufe. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt wirklich nicht wahr.
Die hat es auch Ihnen nicht gesagt?
Doch, die alte Schwester nicht, die hat es der Meisterin, der Novizenmeisterin. Also die hat mir das dann schon irgendwie gesagt. Und da bin ich schon ein bisschen verrückt geworden, glaube ich. Also ich glaube, erst mal ein bisschen ausgetickt. Ja. Ich glaube, das war für mich so weit jenseits von Gut und Böse oder was. Damit kam ich also nicht klar. Wie kann man mit solchen Lappalien jemanden, also...
Ist heute irgendwie witzig. Schon sehr menschlich.
Ja, ist es, aber heute würde ich ja sagen, ist ja...
Naja, aber jeder versteht, dass einen sowas aufregt.
Ja, aber wie? das hat sich ja hier eingefädelt und so, ja. Also bei mir.
Ja.
Aber dann um diese Phasen nochmal, ich habe dann 1986 meine ewige Profess abgelegt und das war also wirklich, ich habe nie Zweifel gehabt irgendwie. Das ist echt, also ja, Musik heute immer wieder, kann ich das nur sagen, ist ja nicht schick. Und 1996 war ich ja mal im Fernsehen bei Biolek, bei einer Talkshow.
Ja, das habe ich gesehen.
Und habe dann also viele Menschen im Nachgang kennengelernt, die sich gemeldet haben, die Kontakt zu mir haben wollten. Unter anderem war da ein Benediktiner aus Maria Lach dabei. Ich war ja Zellerarin. Die Zellerarinnen sind immer nach Maria Lach zu Tagungen einmal im Jahr gefahren. Und dann habe ich also intensive Kontakt zu Pater Markus bekommen. Oder weil er hatte dann noch geschrieben, er fand diese Sendung irgendwie ganz toll. Und es war daraus eine ganz, ganz tiefe Freundschaft und Liebe, die sich daraus entwickelt hat. Er ist 20 Jahre, über 20 Jahre älter als ich, 20 Jahre, ist indessen schon verstorben. Und den konntest du in keine Schublade stecken. Also der war, aber mich vielleicht auch nicht, aber der hat mich irgendwie, er hat mich geknackt irgendwie. Der hat also viele Dinge, die ich aufgearbeitet habe mit ihm, die er gemerkt hat, was er gespürt hat. Ich war so verliebt, aber der war in der Eifel, ich war in Marienstern und ich war klar, keiner von uns verlässt das Kloster, aber trotzdem diese Erfahrung einer personalen Liebe, also nicht Gott ist ja nicht in dem Sinne so Person, wie sie jetzt vor mir sitzt.
Ja.
Und also das war eine ganz intensive Zeit. Ja, ich habe jeden Tag bei ihm ein paar Briefe geschrieben und er für mich auch. Also das war, das ging hin und her. Es war, da war ja noch kein Computer und nichts. Fax fing dann langsam an.
Aber man schrieb richtig einen Brief. Mit der Hand.
Ja, und ja, mit dem Post. Ich finde, manchmal 3 oder 4 Briefe am Tag waren, aber die wurden dann alle. Ich war immer schon ein großer Briefschreiber. Ich bin jetzt nur ein bisschen rausgekommen, weil aus Zeitmangel, aber ich bin ein passionierter von Kindheit, ein passionierter Briefschreiber. Das ist also ganz. Wichtig.
Und machen Sie das zu besonderen Anlässen jetzt auch noch? Schreiben Sie jetzt auch ab und zu noch Briefe?
Ja, ich muss schon viele Briefe schreiben. Also ob es nun Dankesbriefe sind oder Menschen, die in Kontakt mit mir treten wollen. Aber das ist die...
Per Hand? Oder?
Ja, per Hand. Das ist mir noch wichtig. Ich habe dann... Das Papier ist wichtig, der Füller ist wichtig. Wir basteln selber Umschläge aus alten Kalendern. Also das ist dann schon... Ein Brief ist dann schon was Besonderes irgendwie. Das ist... Und so habe ich halt mit Pater Markus über viele Jahre in ganz engen Kontakt. Ich habe dann immer jedes Jahr Urlaub im Marienlach gemacht oder er war ein paar Mal hier, hat auch mal Exerzitien in Marienstein gegeben. Und da habe ich dann in einem Jahr, wo wir bei der, wenn die Exerzitien haben, wird dann mal die Professerneuerung, gibt es einmal im Jahr, das war so praktisch unsere Profess erneuern nach dieser Exerzitienwoche, also diese Einkehr der Stille und des Überlegens mit Vorträgen und so. Da habe ich meine Profess, glaube ich, damals nochmal richtig gemacht, weil mein Verzicht auf alles, also was Sexualität oder körperliche Liebe betrifft, erst so richtig begriffen habe, dass ich jetzt nochmal richtig wegschenke an Gott. Mhm.
Und da war das dann auch so ein Stück wie Verzicht.
Ja, ich denke schon, das ist ein Verzicht, ja. Also ja, nicht mal negativ zu bewerten, aber da würde ich schon Verzicht dann schon sagen, ja, stimmt. Dass ich das erfahren durfte, kann ich viel mehr, also viel besser andere Menschen verstehen. In so einer Verliebtheitsphase bist du ja nicht immer ganz realistisch und bist ja nicht immer ganz normal.
Nee.
Versteht ein anderer ja gar nicht. Wenn er das nie
Liebe weiß. Macht blind.
Ja, das ist wirklich so, das ist verrückt. Aber dass ich das so erfahren durfte, fand ich dann schon auch sehr, sehr spannend und bereichernd, würde ich sagen, im Nachgang. Und Pater Markus ist ja dann, er ist auch immer älter geworden, hatte mehrere Schlaganfälle. Und der Kontakt war immer noch sehr, sehr intensiv. Wir haben dann nicht jeden Tag die Briefe per Post, sondern dann gingen halt die Mails und so hin und her. Es wurde immer weniger, je beschwerlicher es ihm alles wurde, aber so viele Verrücktheiten, die er so drauf hatte, das war dann nach wie vor. 2022 ist er im Oktober gestorben, ja.
Und jetzt sind Sie die 44. Äbtissin in St. Marienstern.
Hat aber jetzt nichts mit dem Pater Markus
zu tun. Nee,
das stimmt.
Das hat nichts damit zu tun, aber ich traue mich das Wort jetzt nicht so richtig zu sagen, aber es ist ja auch ein Teil Ihrer Karriere, die Sie hier gemacht haben.
Genau, Karriere per Ausschieden, also Karriere gibt es oder sollte es ja im geistlichen Leben nicht geben. Und ich würde auch sagen, es war eine schwierige Phase dabei, bei einer Vorvorgängerin, die ihr Amt abgegeben hat, die ausgetreten ist. Und die Situation in der Gemeinschaft war ja dann auch wirklich schwierig.
Und Sie haben ja die Zeit der Nachwendezeit als Zellarin miterlebt, die ja auch wirtschaftlich extrem schwer war. Sie sind ja auch eine Managerin und das war damals ja auch eben sehr gefragt. Das war ja auch die Frage, was passiert mit dem ganzen Kloster? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, waren Sie quasi zahlungsunfähig.
So ein bisschen, ja, zahlungsunfähig, nicht ganz, aber ja.
Aber es war eine schwierige Zeit.
War eine ganz schwierige Zeit, weil ja alles, was wir hatten, halbiert wurde und viele Dinge wegfielen, die vorher also gestützt waren, ob es nun die Heizung war oder die Gärtnerei. Aber ich denke mir, oder ich habe im Nachgang so, im Rückblick, waren immer die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Wir hatten Mutter Benedikta, als die Äbtissin wurde, die hat dann schon viele Dinge angeschoben. Die hat einen Bauleiter eingestellt, der unglaublich engagiert sich eingesetzt hat für das Kloster. Das hat sich dann wunderbar entwickelt. Der hatte eine Energie, also was wir heute so sehen und wie es so aussieht, ich denke, ist alles Johannes Lukas für mich oder für uns. Das ist einfach so. Er ist leider sehr früh verstorben. Er hat dann mal gesagt, wir sind einmal alles durch. Das letzte war die Kirchenfassade. Und dann war er ein Jahr eigentlich nur, also ein Jahr so krank, dass er nicht mehr arbeiten konnte und dann auch gestorben ist, leider.
Und ich habe mich gefragt, diese Erfahrung, die Sie da in dieser wichtigen Position, in dieser sehr schwierigen, wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit, wo Sie auch eine wirtschaftliche Verantwortung hatten, hat Sie das irgendwie so geprägt, dass das was ist, was Sie jetzt in das Amt als Äbtissin, sagen Sie Amt, mitnehmen?
Ja, ein Amt kann man schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt so... ich finde, da waren viel mehr andere Leute noch beteiligt als, na gut, die Mutter Benedikta und ich, wir haben schon gut zusammengearbeitet und gut harmoniert, uns abgestimmt und, aber ich finde, dass viele Menschen von außen diese Schubleistung praktisch so gebracht haben. Ich würde mich jetzt ja nicht unbedingt als Managerin da jetzt oder, weiß nicht,
ich versuche es einfach so zu übersetzen. Ja, ja, das ist ein bisschen platt natürlich, ja. Aber es hat sich so ergeben,
da waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hm. Und da kannst du schon ganze Menge machen. Also da ist dann war natürlich diese Aufbruchsstimmung, es gab viel mehr Gelder, Fördergelder, wer ein bisschen pfiffig war oder Ideen hatte und die richtigen Leute kannte oder Anträge gestellt hat, da konntest du doch wirklich viel machen. Da wurde doch großzügig alles auch gebaut oder überlegt oder auch gegeben. Dann hatten wir dieses Hochwasser 1991 am 3. August, was im Grunde genommen erstmal eine Katastrophe war, aber dann doch nicht nur fürs Kloster, auch für die ganzen Gemeinden am Kloster Wasser.
Mhm. Obwohl das so ein Bächlein.
Ja, ein Bächlein, ja, aber dieses Bächlein hat also
unglaublichen
Schaden angerichtet. Dann wurde ja in den Hochwasserschutz viel investiert, aber es konnte dann viel hergerichtet werden, was wir so schnell gar nicht gemacht hätten, was erst durch das Wasser zerstört war oder so beschädigt, dass es nicht mehr so genutzt werden konnte. Ja. Von daher war diese Anfangszeit nach der Wende war schon eine sehr intensive, spannende Zeit.
Mhm. Und ist das eine wichtige Erfahrung, die Sie jetzt auch gebrauchen können in Ihrem Amt als Äbtissin?
Es hat mich sicherlich oder hat geprägt, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht ist es wie in eine Linie, die einfach weitergeht. Und
so fühlt sich das für mich an, ja.
Ja, wenn Sie mich jetzt so fragen und wenn ich darüber nachdenke, Sie merken, ich weiß ja nicht, was ich jetzt sagen soll, aber...
Das ist vermutlich bei Schwester Gabriela ein seltener Zustand.
Ja, manchmal schon, ja. das ist jetzt auch so eine merkwürdige, immer wieder, wo ich selber merke, dass ich, Sie haben nicht davon auch angesprochen, energieladen und agil und so, aber manchmal bin ich so müde und kaputt, dann denke ich, oh, ich kann nicht mehr, ich will auch jetzt nicht mehr, ich will einfach nur meine Ruhe. Also, wissen Sie, diese Zeiten... Das kann sich dann manchmal nicht so vorstellen, dass ich vielleicht auch manchmal nicht kann und kaputt bin und denke, lass mich jetzt mal einfach bitte schön in Ruhe oder so, ja. Das gibt's doch.
Ich wollte gerne ein bisschen was über Ihren Arbeitsalltag wissen. Wie funktioniert das? Bete und arbeite, ein bisschen verkürzt, die benediktinische Regel, da kommt ja noch Lesen dazu und ob das dann so. Jedenfalls ist es ein ziemlicher Spagat. Wie beeinflusst das eine das andere?
Also Benedikt sagt, er kommt in der Regel überhaupt nicht vor, dieses Bete und Arbeite. Ora et labora, das ist ja im Nachgang ja irgendwie dann so mal formuliert worden. Und lese, das ist ganz wichtig.
Ja.
Das geistliche Leben, dieser drei Standbeine praktisch. Die Frage ist jetzt, was meine Arbeit ist oder die Arbeit allgemein des Klosters? Was würden Sie da gerne...
Ihre konkrete Arbeit, meinte ich, so als, wie beeinflusst das eine das andere... Wenn man in so ein Kloster geht und in so ein Kloster geht, die Versenkung sucht, auch so ein bisschen die Weltabgeschiedenheit und dann muss man dieses ganze Management machen, dieses Wirtschaftsunternehmen, da denke ich mir, entweder oder.
Also ich soll jetzt gar nicht sagen, dass ich die Weltabgeschiedenheit versenken gesucht habe. Das kann ich so nicht sagen. Also für mich ganz wichtig, dass ich im Grunde genommen das machen wollte, was Gott von mir will. Da habe ich jetzt nicht extra gedacht, ich möchte mich jetzt versenken oder dann bin ich jetzt mal ganz realistisch. Ja, das ist, ja.
Es war nicht eine Weltflucht für Sie?
Nö, auf
jeden Fall, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, denn ich bin ja weiterhin mitten in der Welt. Natürlich nicht, als ich 1981 eintrat, da sah die Sache anders aus im Rückblick, aber doch nicht, aber auch ein Kloster liegt in der Welt. Das ist jetzt nicht eine einsame Insel, ja, das ist, würde ich jetzt mal so sagen, schon durch diese Gewerke, die wir haben, also die Behindertenarbeit, den Gästebetrieb, die vielen Menschen, die so kommen, die müssen ja irgendwie, muss ja alles gehandelt werden. Du kannst ja bei mir nicht so, das hört sich ja komisch an, so doof denken, was alles kommen kann. Also wenn ich dir so meine Mailpostkarten aufmache, was da für Anfragen ständig sind, wie ich vorhin erzählt habe mit dem Buch oder nächstes Jahr, der Bistum plant eine Wallfahrt mit Kindern und Jugendlichen, da müssen wir jetzt schon Vorgespräche führen. Können wir da mal einen Termin ausmachen? Dann, ach, Sie haben so tolle Handschriften, auch sonst was, können wir da nicht mal eine Berner Aussage und dort und so, da geht jetzt erstmal alles zur Äbtissin. Oder das ist ja eigentlich richtig, ja, die schreien erstmal mich an. Ich muss jetzt nicht immer alles unbedingt beantworten, kann auch manches weiterleiten. Aber trotzdem wissen sollte ich manche Dinge schon oder überhaupt erstmal vielleicht überlegen, wer kann es machen. Ich denke so, das geistliche Leben, dieses Beten immer zuerst, das ist das wichtigste Fundament, was auch große Freude macht, aber auch Arbeit ist. Beten, also dieses, wir singen ja viel und das hört sich schön an für Außenstehende, aber ist natürlich auch manchmal ganz schöne harte Arbeit. Ja, weil ich erstmal bin vielleicht müde, ich bin nicht konzentriert, ich bin mit den Gedanken woanders und sich immer wieder neu zu besinnen, zurückzuholen, auch wenn ich in die Kirche gehe zum Chorgebet, das andere erstmal zu lassen. Ich nehme es natürlich mit, aber wenn ich mich nur mit all den anderen Sachen beschäftige, dann stehe ich da zwar als Person, aber bin gar nicht anwesend. Das ist manchmal eine große Gefahr bei zu vielen Sachen, die von außen kommen. Aber es gibt auch Dinge, also Menschen, die einem etwas anvertrauen, was so schwer ist oder wenn jemand gestorben ist und unter komischen oder schwierigen Verhältnissen lebt. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das ins Wort dann auch beim Beten fasse. Trotz dem, was ich da jetzt gerade singe und dass ich das immer wieder mit hineinnehme.
Ist das eine Einbahnstraße? Menschen melden sich bei Ihnen mit Anliegen, betet bitte für uns und für dieses und jenes. Gibt es danach noch eine Kommunikation oder wird das bei Ihnen abgeworfen, sage ich jetzt mal so? Und dann mach mal, Schwester Gabriela.
Ja, also nicht nur Schwester Gabriela, sondern, also ich weiß nicht, ob in Einbahnstraße, vielmals ist es vielleicht eine. Aber wir haben so eine Gebetstafel und dann wichtige Sachen kommen da, die werden dann draufgeschrieben. Ist jemand gestorben oder hat von einer OP oder ist jemand so krank, dass er ums Gebet bittet? Oder es werden auch viele schwangere Frauen, also die ihr Kind, ein Kind erwarten, die sich bei uns melden, dass alles gut gehen soll. Und da haben wir so eine Extraspalte, die ist auch ganz wichtig, finde ich jedenfalls. Und Schwester Bernadette guckt dann immer, wenn die Tafel dann zu voll ist, dann wird am Monatsende dann manchmal alles erstmal wieder weggewischt. Und da muss man wieder gucken, dass man die wichtigen Sachen erst vielleicht wieder draufschreibt oder da kommen die anderen wieder neue Sachen. Nee. Das ist.
Und auf der Tafel steht dann, heute beten wir für Frau X, die ist ganz krank und die möge bitte wieder gesund werden.
So viel kannst du da gar nicht draufschreiben, dann passt es ja gar nicht drauf. Dann muss halt also ein Stichwort, Anne-Christine, junge Mutter, schwere OP oder so. Dann erkläre ich dir denn, dass diese Anne-Christine eben unbedingt unser Gebet braucht, weil irgendwas Unklares ansteht und dass wir sie eben mit in unser Gebet nehmen, weil sie auch einen kleinen Jungen hat, der ist 8 Monate alt, der in der Babyklappe abgelegt wurde und dieser Junge, also auch unwahrscheinlich an ihr hängt, die kann gar keinen Schritt tun, ohne dass dieser kleine Junge hinter seiner Mama herläuft. Das ist klar, ja. Also ein bisschen Hintergrundwissen. Oder gestern schrieb eine junge Frau, dass wir für den Jonas beten sollen, der ist mit 8 Wochen gestorben, der hatte plötzlich Atemstillstand, den haben sie zwar noch ins Krankenhaus geflogen. Und für die Familie, für dieses Kind und für die Familie dann beten, das sind natürlich so tragische Sachen. Oder wenn Angehörige sterben oder Bekannte sterben, die werden auch erstmal auf die Tafel geschrieben oder von der OP stehen, krank sind.
Sind Sie dann die Anlaufstelle für all Kummer und Sorgen dieser Welt oder nicht dieser Welt, aber der Menschen, die sich an Sie wenden? Das macht das auch so einen düsteren Blick auf die Welt, weil man nur mit dem, was jetzt gerade Menschen als sehr tragisch empfinden oder was ganz tragisch ist für viele Menschen, konfrontiert ist?
Also ich bin ja nicht die einzige Anlaufstelle. Ist ja jede Schwester nimmt solche Sachen entgegen. Aber ich finde, dass die Menschen so viel Vertrauen zu uns haben, dass sie kommen und dass wir für sie beten sollen. Wir kriegen auch viele Mails, also mit Gebetsbitten, dass wir manchmal längere, manchmal nur ganz kurze. Das ist nicht deprimierend. Ich finde das eigentlich schon ganz schön in Auftrag, den die Menschen mir da geben und eine große Verantwortung. Also, aber nicht deprimierend. Kein Fall.
Braucht man aber auch Stärke, um das dann irgendwie wieder loszuwerden, wenn, denke ich mir so, weiß ich nicht, ob das für Sie so ist.
Also, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich so Stärke sagen kann. Ich habe so viel Vertrauen, dass nichts passiert, ohne dass Gott davon weiß und dass ich es einfach in die Barmherzigkeit Gottes stelle und ihm schon in den Ohren liege, ja. Viele Sachen verstehe ich auch nicht, was er da sich dabei gedacht hat, aber deshalb wird er dann eben von uns ein bisschen belagert, ja, würde ich mal so jetzt ganz schlicht sagen.
Ist er genervt von ihm?
Habe ich noch nicht gemerkt, aber da wäre nicht gut, ne?
Nee. Was für eine, wenn wir schon dabei sind, was für eine Vorstellung haben Sie von Gott? Ist das ein strenger, strafender oder ein lieber, liebender, freundlicher?
Ein ganz liebender, guter Freund, aber nicht strafend, überhaupt nicht. Also das habe ich so in meinem ganzen Leben nicht erfahren, dass ich Gott als strafend empfinde. Ist mir auch nicht so vermittelt worden, schon von Kindheit an. Da bin ich wahrscheinlich einer der Glücklichen, die da nicht, womit neben Gott nicht gedroht wurde. Ich habe ein sehr inniges, persönliches Verhältnis zu Jesus. Also das ist jetzt, wenn ich irgendwie, der Name Jesu ist mir eigentlich immer im Herzen oder auf der, da muss ich mich nicht anstrengen, wenn irgendwas ist, dann sage ich einfach Jesus. Oder ich kann dann, also solche Sachen kannst du dem anderen ja einfach so erklären, wie denn, ja. Da muss ich mich auch wirklich nicht anstrengen. Das ist einfach in mir drin. Und das ist, also von daher, ist, wie soll ich mich jetzt, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass Gott mir ganz nah ist. Jesus ist mir ganz nah, immer, würde ich sagen.
Fühlen Sie sich beobachtet?
Nö.
Aber Sie fühlen sich gesehen?
Ja, gesehen, wahrgenommen, mit all meinen Sorgen und Nöten auch und oder Anliegen, da fühle ich mich schon sehr wahrgenommen, ja. Und getragen. Oh. Also ich weiß nicht, ob ich privilegiert bin oder was. Keine Ahnung. Also liegt sicherlich in meiner Natur, dass ich unbedingt, wenn es viele schwere Dinge sind, die sind ja nun mal auch, aber dass ich dann trotzdem nicht in irgendeiner Verzweiflung abrutsche oder wie denke, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin, das wird schon funktionieren, auch wenn mir das richtig, richtig schlecht geht, ja, aber ich kann es so annehmen, wie es ist, also wie es kommt, ja, das finde ich auch eine Gabe.
Ja, glaube ich auch, dass das was ist, was man auch geschenkt kriegt,
ja.
Um in diesem Bild zu bleiben. Gibt es irgendwas Irdisches, an dem Sie hängen? Sie sind ja hier auch von irdischen Schätzen umgeben, Sie haben prächtigste Kunstschätze hier, die wirklich besonders sind, weil dieses Kloster eben so beständig über fast 800 Jahre hier gestanden hat. Gibt es da irgendwas Irdisches, an dem Sie hängen?
Also was ganz Irdisches ist mein kleiner Kater, an dem ich hänge. Ja, nochmal die Schätze, der mein kleiner Billy ist. Wir haben jetzt zwei Kater, Schwester Cora hat den Louis und ich den Billy. Der ist jetzt vor ein paar Monaten festgestellt, dass er schwer herzkrank ist und er muss sich jeden Tag 3 Tabletten zum Geber abreichen. Aber der ist so anhänglich und so, Ja, also da an dem hänge ich schon, würde ich sagen. Also wenn ich mir vorstelle, dass er ja irgendwann sicherlich sterben wird, da bin ich schon erstmal ein bisschen traurig. Lippohrfeld. Aber das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich jemals in eine Katze oder einen Kater so lieb habe, dass er mir irgendwann fehlen könnte.
Und macht dieser Kater dann ihren ganzen verrückten Tagesablauf mit? Steht er auch so zeitig auf?
Ja, wir haben also wirklich, Schösser-Koch und ich, wir haben uns genau eingeteilt, wer was bei den Katzen macht. Wer lässt die früh raus in den Garten oder wer holt sie rein, wer gibt dieses Futter und oder so. Also da haben wir eine ganz genaue Einteilung. Und die haben wir als kleine Kitten bekommen und die haben den Tagesablauf dann schon so übernommen, so wie wir das wollten. Ja. Also die sind ja, Katzen sind ja sehr gelehrige Tiere. Und die wissen genau, wenn jetzt Mittagsstunde ist und ich komme jetzt hoch und lege mich ein bisschen hin, dann und nur das Bett schon ein bisschen knarrt und der Willi ist in der Nähe, dann ist er zack da und hopst auf mich und macht sich richtig gemütlich auf mir.
Und wärmt sie.
Ja, der ist eine schöne Wärmflasche, ja. Und dann wissen die auch, wenn die Arbeitszeit wieder anfing, nach zwei, das geht runter und dann wissen, dass sie rechts abbiegen müssen oder am Abend links oder so. Ja, das ist dann, also wo sie hingehen, wenn wir sie wieder rausschaffen. Das ist schon eine spannende Sache. Man kann sich damit auch ein bisschen Zeit vielleicht vertun, aber die würde ich mit anderen Sachen vielleicht auch vertun. Ja. Weil die sind so herrlich.
Und so von der Katze streicheln und
von. Ja, oder die streichelt werden. Von der Katze gestreichelt werden oder angestupst und die kuschelt, das ist schon verrückt. Ja, und wir haben ja noch einen Hund im Garten, die Schwester Tadea hat die Mara. Das ist der zweite Hund, den wir indessen schon haben, weil unsere Landwirtschaft umstrukturiert werden musste vor etlichen Jahren und da war praktisch ein Hund, ein großer Schäferhund, Labrador-Mischling übrig. Und dann ist er zu uns gekommen und Schwester Tadea hat sich dieses Hundes angenommen, der Jonas. Und das war dann auch so, also den ersten Mal gesehen habe und gehört habe, wie der bellt, habe ich gedacht, Tadi, du kannst alles mit dem Hund machen, aber ich nicht. Also ich rühre den nicht an, der ist mir, also der hat ja gebellt, wie ich dachte, der verschlingt mich gleich. Und dann hat der so einen schönen Lebensabend bei uns noch gehabt und war so anhänglich und und dann war dann irgendwann klar, ist der starb, es kommt doch ein Hund wieder in den Garten. Und das war dann in Weibchen, wie war vorher in Rüde und jetzt die Mara, die ist noch in ihren Pflegejahren. Oder pubertätig, weiß ich, wie man das bei Hunden ausdrückt, aber.
So ähnlich, ja. Und die Katzen kommen damit zurecht?
Nein, die kommen nicht zurecht. Mit dem Jonas sind sie gut zurechtgekommen, aber mit der Mara, da muss man ganz genau aufpassen, dass die nicht in der Nähe ist, weil dann jagt die Katzen. Die will ja mit denen spielen, aber das ist für die nicht so, nee, die kommen gar nicht klar. Und noch zwei Hamster haben wir. Schwester Dolores hat, nicht Hamster, Meerschweinchen. Oh, sag immer falsch. Meerschweinchen. Damit haben wir angefangen.
Ich mache hier mal noch zur Sicherheit noch was auf. Damit, falls ich bin jetzt ganz verunsichert, mache jetzt hier nochmal was auf. Das stelle ich mal einfach hier mit hin. Das tut eigentlich das Gleiche. Aber da haben wir das. Wir waren bei dem Tagesablauf. Ich habe das ja schon mal angedeutet, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass sie 3.42 Uhr aufstehen. Warum das?
Na, weil wir halt fünf anfangen zu singen und zu beten. Also da werde ich, und ich muss in Ruhe.
Aber warum 42?
Ja, es könnte auch 3.45 Uhr sein, aber da ist früh zählt jede Minute, ist doch eigentlich klar. Wenn ich jetzt, dann habe ich noch 3 Minuten, bis ich dann so richtig die Augen so einigermaßen aufmache und die Brille auf mein Gesicht schiebe und dann anfange, Tee zu kochen, ein bisschen Gymnastik zu machen und duschen und ja, Tee trinken, runtergehen. Dass ich das schön in Ruhe mache. Eine Dreiviertelstunde ist, das können andere vielleicht, die brauchen weniger, aber ich brauche die Zeit.
Und dann konzentriert zu sein oder überhaupt in den Tag gekommen zu sein?
Um wach zu werden, würde ich sagen. Gut, der Körper ist dran gewöhnt. Also diese vielen Jahre hast du natürlich einen Biorhythmus, der ist das Aufstehen früh auch noch schwer oder kann schwer sein. Aber trotzdem ist es irgendwie, gehört dazu, dass ich zeitig aufstehe. Dass die Nacht auch einen besonderen Stellenwert hat. Immer hat die Nacht den besonderen Stellenwert. Und dass wir dann schon so zeitig beten, wo andere ja vielleicht noch nicht über ins Bett gegangen sind oder andere aber auch schon zur Arbeit müssen. Ich sehe ja, wie viele Autos Richtung Bautzen oder Kamenz fahren oder höre sie. Da sind ja schon viele Menschen unterwegs und nicht nur wir, aber wir mit einem ganz besonderen Dienst des Lobgesanges, des Gebetes, nicht nur für uns, sondern für andere, für die Welt, für die Menschen. Und das mache ich mir natürlich nicht jeden Tag jetzt klar und sage mir, Fahne hochhalten oder so, sondern das ist einfach, ja, das ist wie die Luft, die ich atme. Das gehört einfach dazu, ganz selbstverständlich. Das ist.
Verstehen Sie, warum irgendeiner mal festgelegt hat, 4.30 Uhr geht's los, erstes Gebet? Sie haben 6 Gebete pro Tag, richtig?
Ungefähr, ja.
So ungefähr. So, der Tag ist nach den Gebeten strukturiert, 4.30 Uhr geht's los. Warum 4.30 Uhr? Was hat es für einen Sinn?
Wir könnten auch um 4 anfangen oder wir könnten auch um 5 anfangen. Das ist unsere Tagesordnung, die wir so festgelegt haben. Ganz früher im Mittelalter sind wir noch viel zeitiger aufgestanden und haben die Nacht durch dieses Gebet nochmal extra geheiligt. Dann haben sich dann vielleicht wieder zwischendurch auch mal hingelegt oder eine Pause gemacht. Aber wir haben, also für uns ist das so, dieser Rhythmus, dreiviertel Stunde die Vigil, dann ist Betrachtungszeit, die jede ja für sich hält und macht, und um 6 die Laudes. Das sind eben, eine Gemeinschaft muss ja für sich auch ihren Rhythmus finden und der ist für uns so okay. Auch wenn gerade die Jüngeren, wenn sie früh müde sind, aber wenn wir überlegen, wie wir es anders machen könnten, wir kommen immer wieder dahin, dass wir es so einrichten. Es ist ja hier im Kloster auch noch die Pfarrgemeinde zu Gast sozusagen. Die haben abends manchmal noch einen Abendgottesdienst oder einen Rosenkranz oder Maiandacht. Wir müssten immer ausweichen, wenn wir das ein Gebet schon vorziehen, in den Abend hineinlegen. Und das gäbe so viel Unruhe und Durcheinander, also dass man denkt und guckt, dass man jeden Tag versucht, denselben Rhythmus zu haben.
Diese strengen Regeln, das haben wir vorhin schon mal gestreift, da ist auch viel Hierarchie. In so einem kleinen Konvent ist da Hierarchie das ein richtiges Führungsmittel oder ein richtiges Mittel des Zusammenlebens?
Da würde ich jetzt auch gerne wissen, was Sie jetzt in dem Kontext unter Hierarchie verstehen.
Na, bei diesen Regeln vom Heiligen Benedikt, die 800 Jahre alt sind, und Sie haben vorhin schon gesagt, dass das ja nicht
länger, ja.
Oder noch älter, im, ja, noch 1500 älter. Genau, 1500, 800 ist das Kloster, genau, ja, der Orden ist viel älter. Da steht eben drin, die Äbtissin ist die Chefin und die hat das und das und das und das zu tun, also der Abt. Es ist so schon eine klare Hierarchie, aber man muss das ja, wenn man zu 10 ist, ja irgendwie übersetzen.
Der Abt oder die Äbtissin nimmt ja die Stelle Christi ein. Der ist eigentlich derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Also so sagt Herr Benedikt auch, dass sich danach alles ausrichtet, nach dem Leben Jesu. Und eine Gemeinschaft braucht einfach auch Ordnung und Struktur. Da kann nicht jeder machen, wie er will. Das muss schon klare Regeln geben, dass auch danach gelebt und gehandelt werden kann. Das heißt ja nicht, dass die starr sind, dass die überhaupt niemals mal geändert werden können. Das ist eben, wir haben viele Änderungen jeden Tag. Aber die Grundstruktur ist ganz wichtig, um in Ruhe miteinander zu leben und den Alltag auch zu meistern und zu schaffen. Da kann ich nicht jeden Tag mir irgendwas Neues ausdenken. Also es gäbe so viel Unruhe und Durcheinander, wenn die sagen, ey, hat die keine Ahnung oder was ist jetzt hier los? Ja, so in die Richtung, so ungefähr.
Beständigkeit.
Was?
Ist Beständigkeit das, was das trägt und was über allem steht?
Beständigkeit würde ich in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Beständig, also nicht in den Strukturen, also weiß ich nicht. Würde mir jetzt gar nicht einfallen, dass ich jetzt bei den Strukturen an Beständigkeit denke.
Nicht so beim Tagesablauf dachte ich jetzt eher dran, in der Struktur des Tages, dass das was ganz Beständiges ist, was immer Wiederkehrendes, was Verlässliches auch für alle.
Okay, verlässlich, ja. Das ist schon, also beständig ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber verlässlich und nicht so ein aufgerichtet durcheinander Flatterhemd oder so, ja. Also dann merke ich immer auch wieder, wir haben in den Mitchester, die, wo die geistigen Fähigkeiten noch jetzt ganz schön nachlassen und jede Änderung, jede kleinste Änderung ist für sie, ihr Gehirn, absoluter Stress und für uns dann auch. Hm. Und deshalb gucken wir schon, aber trotzdem, wir sind schon eine sehr bewegliche Gemeinschaft. Also wir können uns ganz schnell umstellen, das so zu machen oder anders. Das war sich eintrat nicht der Fall. Da waren die schon sehr festgelegt und starr in manchen Sachen. Ja. Hm. Das hat sich sehr geändert, sehr gewandelt. Hm.
Ist das eben, hat das was mit der Prägung auch zu tun, die eine Äbtissin dem Kloster mitgibt? Sie sind ja auf 12 Jahre jetzt gewählt.
Zum Teil schon, aber es hat auch mit jeder Mitschwester etwas zu tun. Also jede bringt sich ja mit und ihre Prägung, ihre Familie, ihre Gaben und Fähigkeiten. Und dieses Zusammenspiel ist dann schon spannend und sicherlich muss die Äbtissin dann gucken, dass das alles so in die richtigen Bahnen läuft. Aber ich denke, eigentlich ist jede Schwester, die das Ganze prägt. Das würde ich jetzt mal einfach sagen. Mhm. Gut, ohne Chef ist das immer schwierig und am Chef ist das manchmal, ja, ich gebe mir Mühe, sage ich mal. Ich versuche es wirklich so gut wie möglich zu machen. Dabei werde ich natürlich auch Fehler machen und nicht alles richtig und hoffentlich auch mal erkennen, wenn jetzt wirklich was ganz falsch ist und dass die anderen mir das dann auch sagen oder spiegeln. Mhm. Aber denke ich schon, dass sie mir das sagen, ja.
Ist in einer kleinen Gruppe möchte das sein. Werben Sie aktiv um Nachwuchs? Und wenn ja, mit welchen Argumenten?
Also aktiv werben wir nicht. Das ist, du kannst Berufung nicht machen. Du kannst höchstens, ja, weiß ich nicht, gerade heute durch die Medien, durchs Internet gibt es ja viele Leute, die auf der Suche sind und die dann uns die Homepage anklicken oder irgendwie doch mal herkommen. Aber du kannst eine Berufung nicht einfach so mit Werbung anziehen. Du musst so authentisch sein, wenn jemand dich erlebt, dass das rüberkommt, dass einer sagt, das wäre mal zu überlegen oder ich suche ja schon lange und vielleicht wäre das in Ort, so die Richtung. Aber du kannst eine Berufung nicht machen.
Was muss man mitbringen? Was ist so eine Grundvoraussetzung, um ein glückliches Leben in einem Kloster führen zu können?
Gut, also das Einfachste ist ja schon mal, er sollte oder die sollte katholisch sein. Ja?
Okay.
Das ist die Voraussetzung. Dann ist nicht immer klar. Und psychisch gesund. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Also es gibt viele Menschen auf der Suche, die nach Stabilität, also gerade nur in einer Gemeinschaft suchen, aber die irgendwie doch in ihrer Psyche angeknackst sind. Aber so ein Gemeinschaftsleben, ob wir jetzt bei 10 oder 11 sind, ist jetzt egal, oder 12 oder 30, das ist schon eine Herausforderung, miteinander auch zu leben, die anderen auszuhalten, auch wenn wir haben ja eine große Richtung. Also die Gottsuche ist unser aller großes Ziel, ein ganzes Leben lang. Wer hierher kommt, der hat ja den lieben Gott nicht einfach in der Tasche stecken und holt ihn jetzt raus oder sagt, jetzt ist er ganz sicher drin. Das war es auch Benedikt immer wieder betont, also dass wir Gott suchen sollen, ein Leben lang. Von daher, es gibt eine Prüfungszeit. Er sollte den Ruf Gottes gehört haben. Ob es immer für dieses Kloster dann ist, das kriegen wir ja oder versuchen wir ja gemeinsam herauszufinden, indem er ja mit uns lebt und das lebt, was er eben vorfindet. Hm. Es gibt ja auch Menschen, die machen dann die Erfahrung, nee, ich dachte, das ist es, aber es ist es doch nicht. Ich möchte nicht hier leben oder ich kann nicht hier leben. Und solange er sich noch nicht für immer gebunden hat, ist er ja frei, wieder zu gehen. Und das ist auch eigentlich eine gute Einrichtung, dass man Zeit hat, das auszuprobieren und zu überlegen.
Kommen immer mal junge Menschen, junge Frauen zu Ihnen, die gerne dabei sein wollen, die es mal testen wollen?
Also nicht in Massen, würde ich sagen, aber es gibt ja von der Deutschen Ordensoberen Konferenz ja so ein freiwilliges Ordensjahr, heißt das. Da können Frauen, auch Männer, in manchen Männerklöstern machen das auch, eine gewisse Zeit, mindestens ein Vierteljahr bis zu einem Jahr in einer Gemeinschaft mitleben, um auszuprobieren, ist das vielleicht mal was für mich, oder um eine Auszeit für sich zu nehmen oder eine Zeit der Klärung. Und da wird im August eine junge Frau kommen, eine ganz junge Frau. Die war jetzt schon mal im März eine Woche da, das war köstlich. Also da habe ich so einen guten Eindruck gehabt. Ja. Eine junge Frau bereitet sich auf ihren Eintritt vor, die studiert aber noch. Aber es sind jetzt nicht so die Massen, die kommen. Es könnten wirklich mehr sein, das ist nicht so. Aber das habe ich nicht in der Hand, ja. Ich kann die nicht mit Magneten hier ranziehen oder was, weiß ich nicht.
So ein Kloster wie Ihres ist ja ein, so nehme ich das mal, auch ein sehr selbstbewusster Ort. Seit 800 Jahren organisieren Frauen hier nicht nur ihren Tagesablauf, sondern auch ein wirtschaftliches Unternehmen, weil das Kloster muss von irgendwas leben. Deshalb organisieren Sie die Wirtschaftsbetriebe hier ringsherum, die dazugehören. Sind Sie Feministin in diesem Sinne?
Nee. Nee, also mit diesen ganzen Ausdrücken oder in die Richtung mache ich mir es. Ja, was sage ich denn jetzt? Jetzt muss ich ja aufpassen, ja.
Aber selbstbewusster Ort würden Sie unterschreiben?
Auf jeden Fall. Und auch als Frauen, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Feministin bin. Das Wort ist für mich so negativ belegt, dass ich das also gar nicht in den Mund nehmen möchte. Ich staune immer und bin stolz darauf, was Generationen vor mir an Frauen geleistet haben, geschafft haben, bewerkstelligt haben. Also das ist für mich wirklich also faszinierend, muss ich sagen. Und dass ich in diese Tradition, in diese lange Tradition hineingestellt bin, die ja lebendig ist, die ja nicht abgestorben ist oder irgendwie so ein altes Ding oder sonst wie, ja. Das macht mich schon stolz und freut mich, ja. Aber deshalb würde ich mich niemals als Feministin im klassischen Sinne bezeichnen.
Mich hat es ja als Außenstehender, der ich mich jetzt angefangen habe, mit der Geschichte des Klosters zu beschäftigen, ihm jetzt begegne, regt es mich glatt ein bisschen auf, dass dann zur Messe der Priester kommen muss, dass sie das nicht selber machen können, wo sie sonst alles selber machen können.
Da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass mich das manchmal auch etwas aufregt, wenn du merkst, oder wenn ich merke, ich bin jetzt abhängig von den Priestern oder von den Männern. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen Mitbruder, einen Zisterzienser bei uns haben, der mit uns die Messe feiert und der auch zum Chorgebet immer regelmäßig da ist, der sich jetzt auch um Marienthal mit kümmert, nicht nur um Marienstern. Von daher sind wir wirklich in einer sehr, würde ich sagen, privilegierten Lage. Aber manchmal habe ich jetzt auch schon gedacht, wenn ich mich so kümmern muss, dass ich doch jetzt eben einen Priester habe. Es ärgert mich schon. Ich könnte mir aber gleichzeitig nicht vorstellen, dass ich da stehe und die Messe feiere. Das ist etwas, was für mich, vielleicht weil ich so aufgewachsen bin, was ich überhaupt nicht in meine Gedanken hineinpasst oder irgendwie. Das ist, da gibt es auch wie eine strikte Trennung, dass ich mich zwar vielleicht manchmal ärgere, aber gleichzeitig mir es nicht vorstellen könnte.
Und können Sie sich vorstellen, dass sich das mal ändert? So prinzipiell jetzt gar nicht, dass Sie das jetzt machen, sondern dass sich das ändert?
Ich könnte es mir vorstellen, obwohl es noch wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte, weiß ich nicht, aber noch dauern wird. Und es muss auch sehr behutsam angegangen werden, dass es nicht noch zu vielen neuen Spaltungen kommt. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ein Thema, was einen zum Teil, oder was mich bei ihm auch traurig macht. Aber wir Frauen haben ja so viele auch andere Gaben und Fähigkeiten, die immer noch auch brach liegen, die erstmal wenigstens gehoben werden könnten in der Kirche Gottes. Wenn Sie jetzt bei Papst Leo, der sofort für ein ganz wichtiges Dikasterium, also eine Ordensfrau als Sekretärin ernennt, wo Franziskus vorher schon die als Präsidentin geheißen, also eingesetzt hat, und die Sekretärin ist auch eine Ordensfrau. Zum Beispiel sind solche Schritte wichtige Schritte, kleine Schritte, aber die mit großer Außenwirkung. Und da denke ich, da ist Potenzial ohne Ende noch da, wo Frauen wirklich ihre Fähigkeiten noch einbringen können und sollten.
Sind Sie eine Außenseiterin, Schwester Gabriela?
Für Außenstehende schon, ja. Die sehen so ein bisschen Exot früher im Zoo, ja. Wie im Zoo, also, hier kommen Leute, die kommen gucken und dann, also so könntest du dir mal vorkommen. Ich sehe mich nicht als Außenseiterin, aber manchmal denke ich auch schon, dass es ein bisschen verrückt ist, was wir hier machen. Aber herrlich verrückt, ja. Und über viele Jahrhunderte, das ist ja das etwas, was auch wirklich tragen kann, dass es über diese über 2000 Jahre Menschen gegeben hat, die sich Gott ganz geschenkt haben, zum Teil manchmal mit ihrem Leben, die sich haben umbringen lassen, martern lassen, also foltern lassen, weil sie diesem Jesus, diesem Gott nachfolgen wollen. Und das kannst du ja gar keinem erklären. Und das ist ja nicht nur eine oder zwei, das sind abertausende Menschen. Und wenn ich mir das mal so richtig auf der Zunge zergehen lasse, ich bin da hineingestellt mit meinen kleinen Zweifeln oder Anfechtungen oder mit meinem ganzen Bemühen. Und da bin ich doch in der allerbesten Gesellschaft. Also ich bin aufgehoben und getragen. Das ist doch faszinierend. Also
Wenn man sich ihrem Kloster nähert, fährt man so in das Zentrum des Ortes hinein. Das Kloster ist wie das Herz des Dorfes, des Ortes. Es liegt so ein bisschen im Tal, aber guckt trotzdem drüber raus. Das Kloster ist im Herzen des Ortes. Geografisch trägt der Ort das Kloster im Herzen?
Ja, der Ort ist wichtig. Der Ort ist schon, weil ohne all die Menschen ringsherum sind, da wären wir jetzt ein schönes Gebäude oder schöner. Aber ich fühle mich auch schon getragen von den vielen Menschen, die ringsherum um uns leben und mit dem Kloster verbunden sind, die ein großes Vertrauen für ihr Kloster haben. Oder nicht nur die Schwestern, aber das ganze Kloster, das hat Generationen ja von Menschen geprägt und das wird immer wieder weitergegeben. Und das finde ich also, ich muss schon wieder faszinierend sagen, ich merke gerade, dass ich mir fällt aber nichts anderes ein. Also das ist schon,
aber das kann man gut fühlen, wenn man hier im Hof steht.
Ja, das ist, ich versuche auch immer, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, zu fragen, also wie heißen Sie, wenn wir Ihren Namen merken, wo kommen Sie her, das ist mir wichtig, dass ich mir auch merke, wenn ich es das nächste Mal sehe, dass ich sie ansprechen kann mit dem Namen und dass sie sich auch wahrgenommen fühlen. Und da gibt es schon viele schöne Kontakte, auch einzelne Mitschwestern, die Freundschaften haben oder Bekanntschaften mit den Menschen hier ringsherum. Ja, das ist also schon wichtig, sehr wichtig.
Und diese Mauern, ein Kloster ist umgeben von Mauern, werden die von den Menschen im Ort als Abgrenzung oder eher mit dem Tor, das einen einlässt, wahrgenommen? Wie nehmen Sie es wahr?
Also die Klostermauer ist ja ein gewisser Schutz für unseren Lebensraum. Also wenn wir den jetzt nicht hätten und hier alle querbeet ein durchlatschen würden, weil sie es so toll finden und weil wir irgendwie jetzt mal da gucken möchten, würden wir ja nicht mehr glücklich werden. Das ist ja, ich lasse ja zu Hause auch nicht. Sie lassen ja nicht jeden in ihre Wohnung und ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer rein. Also da würden sie sagen, sie ja so weit fest. Und um ein kontemplatives oder in gewisser Weise zurückgezogenes Leben zu führen, brauche ich einfach diesen Schutzraum. Aber ich glaube nicht, dass die Leute das als Abgrenzung erfahren. Es ist eher so, wie Sie am Anfang gesagt haben, das habe ich mich schon sehr, sehr oft gehört, wenn Menschen zu uns kommen, ob sie in eine Fasten-Seminar machen oder als einfacher Besucher kommen, es ist, als ob etwas von ihnen abfällt. Es ist ein anderer Ort, ein mystischer Ort, haben sie schon diese Worte schon gebraucht, dass sie also ganz aufatmen können und sich ganz anders fühlen. Das finde ich schon also spannend, dass mir das nicht nur einer gesagt hat, sondern dass mir es viele, viele Menschen schon gesagt haben. Und das kann ich ja nicht, habe ich ja nicht gemacht, aber manche können das auch so ausdrücken, es ist ein Ort des Gebetes. Er ist durchbetet und durchlebt. Also das ist
schönes Wort.
Ja, ein schönes Wort, ja, ein schön hoch, aber Das erfahren manche Menschen dann eben auch. Obwohl sie selber vielleicht nicht beten können oder gar nicht wissen, was das ist. Hm. Oder wie man das macht.
Wie machen Sie es?
Beten?
Hm.
Mich immer in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Der versucht, also von früh an, dazu ist ja alles da, dazu ist der Tagesablauf so strukturiert, ja, die Zeiten des Schweigens, des Redens, was lese ich und eben das Chorgebet, die Messe, dass ich mich in diese Gegenwart Gottes immer versetze und da muss ich mich jetzt nicht extra unbedingt anstrengen. Das ist wie die Luft, die ich atme. Das ist einfach mein Leben. Das habe ich die vielen Jahre eingeübt. Hm. Gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, aber ist mein Lebensweg, ja.
Für Gäste fühlt sich so eine Messe oder so ein Tagesgebet bei Ihnen sehr feierlich an. Fühlt sich es für Sie auch feierlich an oder schleift sich das einfach ab? Sie machen das seit mehr als 40 Jahren. Sie machen es am Tag 6-mal. Ist ja halt so, Alltag.
Abschleifen in dem Sinne würde ich es nicht so nennen. Es ist manchmal anstrengend, weil du nicht immer gleich wach oder bist oder auch müde oder kaputt. Aber feierlich, das ist etwas, wo wir uns sehr bemühen, da wir ja alles auch singen. Wir haben dann die ganze Bücherliturgie umgestellt, überarbeitet. Es ist vieles immer wieder doch noch neu und wir machen Fehler, weil wir ein Antiphon haben, die wir noch gar nicht kannten zum Beispiel. Und von daher bist du immer doch irgendwie aufmerksam. Also wir versuchen es jedenfalls. Ruhig ist das schwieriger, wenn noch nicht so ganz wach oder so, aber feierlich ist schon der richtige Ausdruck, den Sie so, das empfinden Sie schon ganz richtig, ja.
Und Sie selber dann auch?
Ja, also ich möchte das jetzt nicht, also mich ärgert es, wenn wir jetzt einen Fehler machen oder da rumgeschwatzt bei mir oder sonst. Nee, also da lege ich schon großen Wert drauf, ja.
Wird geschwatzt bei Ihnen?
Manchmal vorher, ja. Es schwatzt natürlich auch viele Leute, die in die Kirche kommen und einfach nicht diese Empathie haben, dass das jetzt hier ein Gottesdienst ist und dass ich auch nicht da irgendwie jetzt sonst wieder, da läuft da keine Schallplatte oder kein CD-Player oder irgendwas. Da stehen ja Menschen. Aber das kann mich ja schon mal ein bisschen fuchsen.
Wie was passiert dann?
Wenn es gar nicht aufhört, entweder gehe ich hin und sag mal was, aber das muss jetzt schon ganz schlimm sein, aber es ist schon meine Mitschwester, ist auch schon gegangen. Oder wenn die dann massiv fotografieren, obwohl die Schilder ja überall sind, dass wir es nicht wünschen oder eben durch Piktogramme. Aber das musst du dir schon genau überlegen, ob du da hingehst, weil du die Leute ja dann wieder vor den Kopf stößt, ja. Oder wenn man schon mal wenigstens einen gestrengen Blick rüberwirft, ja. Aber gut. Manchmal musst du einfach ertragen.
Und man kommt ja selber auch raus aus dem
Situation.
Aus
ja, aber wie ich es vorhin schon sagte, wenn man kommst du dir wirklich vor wie im Zoo, ja, das ist dann, die kommen dann reinmarschiert, eine Gruppe, und die Tür wird noch geknallt und dann halt noch erzählt und das Handy ist nicht ausgestellt oder und dann wird ihr guckt und du bist möglichst vorne noch, so weit wie man nur irgendwie kann. Na, das ist schon manchmal unangenehm. Das musst du schon, also würde ich schon so sagen. Aber kannst du auch nicht unbedingt, kannst du die Tür nicht zumachen. Wir wollen ja, dass die Leute kommen. Manchmal werden es auch stiller, ja, das kommt auch vor. Also jetzt nicht in die Bank, aber ja.
Was hat Ihnen dieses Leben, das Sie jetzt seit 44 Jahren führen, eben für eine Botschaft mitgegeben bis jetzt?
Da muss ich direkt erstmal kurz überlegen für eine Botschaft, dass ich ein von Gott geliebter Mensch bin, reich ausgestattet mit vielen Gaben, die ich so wahrscheinlich gar nicht alle so entdeckt hätte, wenn ich nicht ins Kloster gegangen bin, was ich alles kann. Das hat also, lob der liebe Gott und dem alles ringsherum und noch rausgelockt. Dass ich das auch einsetzen darf und kann für die Menschen ringsherum, für meine Gemeinschaft oder für eben die mir anvertrauten Menschen. Das ist, aber die Botschaft, dass ich geliebt bin, angenommen so, wie ich bin, das ist schon eine prägende Erfahrung, die ich mir natürlich nicht immerfort oder sage, ja. Also das ist einfach, davon lebe ich.
Das spürt man. Und wenn diese Sendung am Pfingstsonntag dann vorbei ist, 13 Uhr, was machen Sie dann genau?
Kann ich Ihnen sagen, da liege ich auf meinem Bett und schlafe.
Mittagsstunde.
Mittagsstunde, genau. Sonntags oder feiertags ist doch immer schön, ein bisschen länger Zeit zu haben, sich auszuruhen. Sich auszuruhen, zu lesen oder eben die Kater, den Kater. Ja. Und dann ist sie da, dann gucke ich, wie lange ich meine Äuglein zu habe und dann gehe ich zu meiner Mutter oder lese oder gehe auch mal raus und die Vesper schon 16:30 da ist, also nicht so viel Mittagszeit. Der Tag ist auch am Sonntag sehr gut eingeteilt. Ich weiß, und der vergeht noch schneller als jeder andere Wochentag, der Sonntag.
Vielen Dank, Schwester Gabriela. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Gerne, das hat mir Freude gemacht, ja, mit Ihnen zu sprechen. Danke.
Der erste MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast aus dem Kloster. Mal sehen, was noch kommt. Ich kenne mich ja auch schon ein bisschen aus mit Produktionen, die nicht nach Schema F laufen. Können Sie überprüfen, kein Quatsch. Bei Krümel, unserem Podcast hier in der ARD Audiothek für alle großen Kleinen und alle kleinen Großen, bringt mich schnell mal aus der Fassung. Hat aber auch was mystisch-magisches. So gesehen passt das Krümelstudio zum Kloster.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.